that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hallo, ich bin Axel.
Ich bin Mirko.
Und wir sind heute wieder hier bei ArkhamInsiders.com, um uns über H.P. Lovecraft zu unterhalten.
Genau, wo sind wir stehen geblieben, Axel?
Beim letzten Mal hatten wir mit Edgar Allan Poe geendet. Den hat er 1898 entdeckt. Und das ist auch das Jahr, das wir uns heute vornehmen wollen.
Das ist nämlich ein ziemlich wichtiges Jahr in der Biografie Lovecrafts. Da ist eine Menge passiert und eine Menge Signifikantes passiert. Nämlich zum Beispiel, das ist das Jahr, in dem sein Vater gestorben ist.
Richtig. Sein Vater war am 19. Juli 1898 mit 44 Jahren gestorben. Und das ist ein Ereignis, das Lovecraft nach allem, was man weiß, jetzt nicht so tragisch berührt hat. Er kannte ja seinen Vater im Prinzip gar nicht richtig.
Das ist immer eine unglaublich interessante Sache, weil sein Vater, er versucht, ihn in guter Erinnerung zu behalten. In seinen Briefen ist immer wieder zu lesen, wie, naja, stolz auf seinen Vater, das kann man so nicht sagen, aber er redet, soweit ich das weiß, immer nur in guten Tönen von ihm.
Ja, also zum einen wird er sicherlich die Tatsache mit reingespielt haben, dass sein Vater eben aus dem gelobten Land kam, eben aus England. Das hatte für Lovecraft ja unzweifelhaft einen sehr großen Stellenwert. Und zum anderen hat er neben dem geldlichen Erbe, das er der Familie hinterlassen hat, das waren $10,000, hat er seinem Sohn halt auch Kleidungsstücke vermacht. Und die hat Lovecraft ja dann auch lange noch aufgetragen, oder?
Ja, das zum Beispiel gibt es dieses berühmte Foto, was vorne auf der Einsiedler von Providence drauf ist. Das ist das Foto, was er für den United Amateur gemacht hat. Das ist 1915 aufgenommen, soweit ich das weiß. Da sieht man ihn tatsächlich mit Sachen, die seinem Vater gehört haben, mit dieser alten Mode. Und erst Sonja Green ist mit ihm mal richtig einkaufen gegangen und hat ihm moderne Sachen gekauft, die er gar nicht wirklich mochte. Diese Sache mit den Kleidungsstücken, die er aufgetragen hat, das finde ich ist wieder etwas, wo sehr, sehr viele Leute etwas hineinpsychologisieren können. Aber vielleicht war es nur die Möglichkeit, seinem Vater näher zu sein oder einfach, weil er so sein wollte, ein alter englischer Gentleman.
Ja, spricht ja auch absolut nichts gegen. Und es ist auch ein weiterer Beleg für Lovecrafts Sparsamkeit. Also da musste er sich halt nichts Neues kaufen. Wenn ich mal so einen profanen Grund auch einfach anführen darf.
Ja, und er ist natürlich auch in gewisser Weise ein Gewohnheitstier gewesen. Das hat ihm ja gefallen. Mhm. Und das war damals ein bisschen komisch, aber wenn man bedenkt, heute tragen die Leute Schlaghosen und Haifischkragen, Lovecraft würde heutzutage, jedenfalls den Kleidungsstil betreffend, gar nicht mehr auffallen.
Nö, wahrscheinlich nicht.
Ja, erscheint mir so. Es ist damals sehr, sehr eigentümlich gewesen. Was interessant ist, dass beispielsweise sein Vater, so erinnert er sich in einem Brief, ihn davor gewarnt hat, nicht in Amerikanismen der Sprache hineinzufallen. Und das ist ja ein Ratschlag, den Lovecraft Zeit seines Lebens beherzigt hat.
Ja, wusste ich gar nicht, aber stimmt, daran hat er sich ja gehalten. Also er hat ja wirklich lange auch noch so ein englisches Idiom gepflegt, das schon Jahrhunderte zurücklag. Und ja, klar, ne, das hatten wir ja schon öfter. Er hat immer die englische Kultur oder die englische Flagge ganz allgemein hochgehalten.
Ja, God Save the King. Das ist ja auch eine Sache, mit der er ganz oft seine Briefe unterschrieben hat. Und etwas, was ihm sehr wichtig war, dass das viktorianische Zeitalter wohl in seinen Augen ein Fehler gewesen ist. Er als Anglophiler sogar in Weird Tales, wenn ich das richtig erinnere, seine Geschichten im alten englischen Stil hat schreiben dürfen.
Aha, okay. Ja, das muss man halt auch immer so ein bisschen bedenken, weil vielleicht sind Leute, die nicht aus Amerika kommen, dazu geneigt, auch so ein bisschen das 19. Jahrhundert zu glorifizieren oder das charmant zu finden. Aber tatsächlich war Lovecraft, also auch in der Architektur, mochte er zum Beispiel entschieden mehr diesen Georgian-Style als den viktorianischen Stil.
Ganz genau, ganz genau. Und ich überlege, wenn ich nach Amerika gehen würde, ich würde das 18. Jahrhundert hier aus Deutschland natürlich auch hochhalten, ausschließlich mit Puderperücke, Kniebundhosen und einem Gehrock durch Los Angeles laufen. Das wäre mir eigentlich ganz recht.
Ja gut, dann kann ich dich ja beruhigt als Botschafter darüber schicken.
Ja, wir können anfangen. Gut, also 1898, sein Vater ist gestorben. Und was auch interessant ist, dass Whipple van Buren, sein Großvater, Whipple Phillips, ihn hat sein Schwiegersohn im Familiengrab, im Swan Point Cemetery, hat beisetzen lassen. Und wahrscheinlich auch die Krankenhauskosten bezahlt. Auch ein Punkt, der meiner Meinung nach interessant ist, mal zu erwähnen.
Ja.
Es ist schwer zu sagen, wie das Verhältnis der beiden war. Ich weiß nichts darüber. Ich kann also auch bei Joshi, bei De Camp und auch in den Briefen nicht wirklich was finden, wie die beiden zueinander standen. Aber er hat offensichtlich Winfield Lovecraft, Lovecrafts Vater, hat, das hatten wir ja schon besprochen, möglicherweise Syphilis gehabt. Oder ist es ziemlich sicher, dass er Syphilis gehabt hat? Und die bekommt man nicht, wenn man als Handlungsreisender ausschließlich Bilanzen überprüft. Die wird man irgendwo herbekommen haben. Mhm. Und es ist auch nichts über das alten Lovecrafts Liebesleben bekannt. Aber es ist durchaus üblich gewesen, dass man sich die leichten Mädchen hat kommen lassen. Die Diagnose Syphilis, gehen wir davon aus, dass sie Großvater Whipple bekannt war. Trotz allem hat er dafür gesorgt, dass Lovecrafts Vater in dem Hospital war, ist offensichtlich für die Hospitalkosten aufgekommen und hat ihn nachher beisetzen lassen. Ich finde, das ist ein interessanter Punkt.
Sicher, also zu dem Zeitpunkt muss er ihn wenigstens als vollwertiges Mitglied der Familie akzeptiert haben. Man darf natürlich aber auch auf der anderen Seite nicht vergessen, dass die Familie Phillips natürlich auch unter gesellschaftlicher Beobachtung stand, wenn man es mal so nennen möchte. Und sicherlich spielten da auch Eigeninteressen mit rein. Also es war natürlich überhaupt nicht angezeigt, durch irgendein Verhalten irgendwelche Spekulationen oder sogar einen Skandal heraufzubeschwören. Also es musste so oder so die Fassade irgendwie gehalten werden.
Auf jeden Fall. Aber was wäre gewesen, wenn es rausgekommen wäre? Wir bewegen uns im Bereich der Spekulation, denn es ist nichts darüber bekannt, inwieweit das hinausgetragen wurde, inwieweit das übers Klinikpersonal bekannt gemacht worden ist oder durch einen dummen Zufall, dass Lovecrafts Vater mit Syphilis im Krankenhaus lag. Aber er war im Brown Hospital, was dafür bekannt war, dass nicht unbedingt Leute, die klaren Geistes sind, dort untergebracht werden.
Okay.
Ja, das ist schon merkwürdig. Auf jeden Fall, der Tod seines Vaters scheint ihn wirklich nicht sonderlich berührt zu haben. Er hat es zur Kenntnis genommen. Aber wie du schon sagtest, er hatte ja kaum Kontakt, er kannte ihn ja nicht. Und die Erinnerungen, die er an ihn hatte, sind sehr, sehr vage.
Richtig. Und er hatte in dem Jahr auch einen ersten leichten oder quasi Nervenzusammenbruch. Vielleicht kommen wir da in dem Zusammenhang gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ansonsten fing nach dem Tode seines Vaters, hat er selbst irgendwann mal erwähnt, fing seine wissenschaftlichen Interessen an.
Das ist auch ein ganz interessanter und sehr, sehr, sehr wesentlicher Punkt, die Interesse für Wissenschaften. Offensichtlich hat er Webster's Unabridged Dictionary durchgelesen, als Achtjähriger, das macht man so, und ist an dem Kapitel mit den wissenschaftlichen Instrumenten hängen geblieben und war einfach begeistert davon. Er wollte ein Chemielabor und natürlich bekam er ein Chemielabor.
Ja, so wie er alles bekam, wo er nur den Wunsch zu geäußert hat. Also quasi über Nacht wurde ihm ein Labor eingerichtet und seine Tante Lillian hat ihm auch sein erstes Chemielehrbuch in die Hand gedrückt.
Ja, das war von einem Professor der Brown University, John Howard Appleton. Und das Buch nennt sich The Young Chemist von 1876. Und tatsächlich hat Lovecraft dieses Buch bis zum Ende seines Lebens besessen. Und Appleton war sogar ein Freund der Familie.
Aha.
Ich kann es mir gut vorstellen, wie er dann sagte, kleiner Howard, nimm mal das und das. Und dann mix es zusammen. Und dann guck, was passiert, du nerviges Kind. Nein, das ist jetzt natürlich gemein gewesen. Aber Lovecraft hat kurz, ein Jahr später schon tatsächlich auch seine erste wissenschaftliche Zeitung gegründet, die Scientific Gazette. Und hatte für die Ausgabe am 4. März auch gleich den großen Aufmacher, wo drin stand, am heutigen Nachmittag ereignete sich eine große Explosion im Providence Laboratory. Nee, wie heißt das? Laboratorium.
Laboratory.
Während eines Experiments explodierte Kalium und verursachte einen großen Schaden. Leute blieben wohl unverletzt, wie er schrieb. Und tatsächlich hat er die Scientific Gazette täglich geschrieben, dann allerdings kurz später auch bloß wöchentlich. Und selbst, er hat ja immer wieder diese Kataloge seiner persönlichen Veröffentlichungen geführt, das haben wir ja schon gesehen, die Übersetzungen, die Gedichte, dann die ersten Prosastücke. Und dann hat er angefangen, eine ganze Reihe wissenschaftlicher Artikel in seinem Katalog zu veröffentlichen. 1898 hat er auch angefangen, tatsächlich Latein zu lernen.
Ja, und zwar hat er das aber wohl nicht in der Schule gelernt, die er auch in dem Jahr zum ersten Mal besucht hat, sondern auch die ersten Lateinkenntnisse wurden ihm wohl auch durch seinen Großvater vermittelt. Und was ich ganz interessant finde, Lovecraft hat mit einem zweibändigen Werk gearbeitet, also in dem auch zahlreiche Unterstreichungen vorhanden sind, Latin Literature of the Empire, des deutsch-amerikanischen Philologen Alfred Gudermann. Der war gebürtiger Amerikaner, geboren 1862 und ist dann Anfang oder im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts nach Deutschland gegangen und hier tatsächlich 1942 von den Nazis im Lager Theresienstadt ermordet worden.
Wow, das ist heftig. Das wusste ich gar nicht. Also ich hatte von dem Lateinbuch gelesen, aber was du jetzt sagst, das ist mir völlig neu. Das ist interessant.
Mhm. Also ich weiß auch, Sie haben es hier in der Stadtbibliothek Essen, diese zweibändige Ausgabe in der deutschen Übersetzung.
Die mit Lovecraft.
Ich guck mal rein. Vielleicht finde ich irgendeine Unterstreichung.
Ich bitte darum. Oder da fällt mir eine Anekdote ein, die ich mal gerne vorwegnehme. Wir werden allerdings auf diese Sache noch sehr, sehr detailliert kommen. Es gibt ein Buch, das Lovecraft sehr gerne gelesen hat. Das ist von dem mittlerweile fast vergessenen, aber zu seiner Zeit äußerst bekannten Schriftsteller George Gissing gewesen. Und es nennt sich The Private Papers of Henry Rycroft. Was im Einzelnen mit diesem Buch ist und warum es so interessant ist, da kommen wir später zu. Es bleibt spannend, liebe Zuhörer. Aber ich habe versucht, dieses Buch zu bekommen und habe tatsächlich eine mit Anstreichungen versehene Ausgabe von 1911 aus New York bekommen.
Oh, schön.
Das ist natürlich eine Sache, wo ich mir dachte, wer mag die Anstreichungen gemacht haben? Ja. Allerdings weiß ich halt, dass Lovecraft ein Ex-Libris hatte und auch in die meisten seiner Bücher seinen Namen vorne reingeschrieben hat. Es ist leider nicht
von. Na, schade. War das denn noch erschwinglich, der Preis, zu dem du das erstattest?
Das war erschwinglich, okay. Ja, tatsächlich. Weil offensichtlich die Wertschätzung für diesen Autoren jetzt nicht mehr so besonders hoch zu sein scheint. Es gibt eine George Gissing-Gesellschaft, mit der ich in Kontakt war, als ich Näheres herausfinden wollte, ob es ihnen bekannt sei, dass Lovecraft in irgendeiner Weise was darüber geschrieben hat. Denn hat er nicht. Die einzige Person, die das erwähnt, ist tatsächlich Sonja Green in ihren Memoiren. Auch darüber werden wir noch lang und breit uns unterhalten, weil das sind natürlich sehr, sehr wichtige Sachen. Und sie ist die einzige, die es erwähnt. In keinem der, sagen wir mal, zugänglichen Briefe, die es gibt, wird dieses Buch erwähnt. Und wenn es so unglaublich wichtig war für ihn, ist es wiederum sehr merkwürdig, warum das Buch niemandem sonst gegenüber.
Das stimmt allerdings. Also vor allem, er war ja nur wirklich sehr kommunikativ in seinen Briefen wenigstens. Und ich weiß wenig über das Buch, nur so viel, dass es überhaupt nichts mit Fantastik zu tun hat, wenn ich da richtig liege, sondern es wird ein Charakter beschrieben, der in seinen Leidenschaften, in seinen Neigungen Lovecraft sehr ähnlich war, oder?
Ja, in der Tat. Allerdings trinkt diese Person gerne mal ein Bier. Das hat Lovecraft natürlich gar nicht gemacht. Mhm. Aber dennoch ist das ein sehr zurückhaltender, sehr einsiedlerisch lebender Mensch. Und da kommen wir auch mit einem eleganten Brückenschlag wieder aufs Lateinische zurück. Denn die Lieblingsdichter Lovecrafts waren natürlich Virgil, Horaz, Juvenal, das ist klar, das sind die Klassiker, die in solchen Bänden erwähnt werden und es gibt viele Gründe, sie zu mögen. Aber was Lovecraft kennengelernt hat zu dieser Zeit, war die Philosophie Epikurs. So, jetzt natürlich, Epikur ist ein Grieche, aber nein, Lukrez hat Epikur rezipiert und auch eine ganze Menge von Epikurs Philosophie übernommen und dargebracht. Und hier würde ich auch sagen, das sei kurz erwähnt, weil wichtig, die Philosophie Epikurs und wie sie sich durch Lukrez darstellt, stellt wieder ein eigenes Kapitel da, dem wir uns auf jeden Fall widmen möchten. Denn der gesamte Materialismus, von dem Lovecraft ausgeht, ist begründet in seiner Kenntnis von Lucrez/Epikur und eben in dem wissenschaftlichen Interesse, was im Alter von 8 Jahren so massiv bei ihm eingeschlagen hat. Das sind Sachen, man merkt wirklich, wenn man sich mit Lovecrafts späterem Leben beschäftigt und wenn man diese ganzen Schlagworte wie Cosmic Fear oder Materialismus oder seinem Atheismus und dergleichen, wenn man das alles in die Waagschale wirft, sieht man, dass das schon hier alles angelegt ist. Genauso wie der Hang, wissenschaftlich episch zu sein, also zu erzählen, wissenschaftlich genaue Beschreibungen, so dass man es beispielsweise nachverfolgen konnte. In Call of Cthulhu könnte man die Stelle auf dem Meer finden. Er gibt das mit Längen und Breitengraden an. Er ist da sehr, 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 sehr genau in seinen Beschreibungen. Und das ist alles hier schon angelegt. Wir hatten über die erste Erzählung der noble Lauscher berichtet, dass jemand dort eine Zusammenkunft subterraner Wesen belauscht. Auch da haben wir ja schon gesagt, dass hier Dinge angelegt sind, die später in Lovecrafts Werk signifikante Bedeutung haben. Und das, finde ich, ist ein wirklich interessanter roter Faden. Die Wissenschaftlichkeit, die, wenn man Latein übersetzt, das ist eine sehr rationale Angelegenheit. Das kann man auf Formeln bringen. Da kann man mit mein Lateinlehrer hat es mir beigebracht, mit Häkchen setzen, wissen, welches Wort zu welchem anderen Wort gehört. Das ist eine wirklich synthetische Sprache. Und das alles sind Sachen, die wir hier schon sehen. Und wenn wir Lovecrafts 46 Jahre, die er gelebt hat, verfolgen, werden wir feststellen, dass sich in den nächsten Jahren das alles immer wieder durchsetzt.
Ja, wobei das vielleicht bei so emotional gefärbten Geschichten wie alles, was die Fantasie betrifft, ist es noch eher am leichtesten für mich nachzuvollziehen. Aber dass man sich oder dass er sich in so einem jungen Alter schon mit philosophischen Gerüsten beschäftigt hat und wirklich auch in diesen jungen Jahren sich da selbst was errichtet hat, wo er im Laufe seines ganzen Lebens drauf zurückgegriffen hat oder wovon er mehr oder weniger auch nicht abgewichen ist. Das, was du eben erwähnt hast, die Philosophie des Epikurs. Und das sind auf jeden Fall Sachen, denen wir uns nochmal ausgiebiger widmen werden.
Ja, ich glaube, man versteht Lovecraft besser, sowohl die Erzählungen, aber auch vor allen Dingen sein Privatleben oder seine Biografie. Man versteht das besser, wenn man diese Grundlagen zumindest zur Kenntnis genommen hat. Man muss es nicht explizit kennen. Das kann man von niemandem verlangen, weil das wirklich eine ganze Menge Verständnis voraussetzt. Ich habe mal mit jemandem darüber diskutiert, inwieweit der Einfluss Epikurs oder Lucrez, also Epikur durch die Brille von Lucrez, können wir sagen, De Rerum Natura und dergleichen. Das alleine zu lesen, ist eine Aufgabe. Ich habe es angefangen und bin dann auch irgendwann gescheitert, weil das nicht einfach ist. Und wenn er das tatsächlich auf Latein gelesen hat oder erst Latein und dann mal rüber geguckt, wie die Übersetzung war, das ist eine Leistung.
Ja.
Das Ganze zu übersetzen ist eine Leistung, das Ganze dann auch noch zu verstehen. Das ist eine ganz andere Nummer.
Absolut, also völlig, völlig unglaublich. Und ein weiterer Beleg dafür, wie sehr er sich da auch reingekniet hat in die Thematik, ist ja die Tatsache, dass er ein ganz gutes Stück von Ovids Metamorphosen eigenhändig oder eigenständig übersetzt hat, die ersten 88 Zeilen.
Auch das ist kein Kinderspiel.
Nein, absolut nicht.
Das als Kind gemacht. Ja. Und das ist eine wahrhaft klassische Bildung, von der wir heutzutage nur träumen können. Aber wer hat schon die Zeit und wessen Großvater hat das Geld, das in dieser Art und Weise durchzusetzen? Niemand.
Du sagst es.
Ja, ich bin, was das angeht, sagen wir mal zum Teil neidisch. Ich möchte natürlich nicht, dass mein Vater da im Butler-Hospital und so weiter und so
fort. Nee, ich auch nicht.
Nein, aber ich denke mir ganz oft, wenn ich eins meiner Lieblingsbücher ist, Der Einsiedler von Providence, was ich jedes Jahr gerne im Dezember lese, weil ich es mal vor 20 Jahren im Dezember gekauft habe. Das ist eine Tradition bei mir. Da muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen Neid kommt da schon auf, wenn man hört, wie seine Freunde ihn beschreiben, wie er drauf war, was er gemacht hat. Aber das ist natürlich ein idealisierter Lovecraft. Man darf nicht vergessen, wie sehr er am Existenzminimum gelitten hat. Das war schon nicht einfach, glaube ich.
Zweifelsohne. Vor allem musste er ja oder hat er zumindest immer versucht, auch diese Fassade des Gentlemans aufrecht zu erhalten, der es angeblich nicht nötig hätte, sich um sowas Banales wie ein Einkommen zu kümmern. Ja, natürlich, der Preis, den er dafür entrichtet hat, der war ein sehr hoher. Und wie du schon sagtest, das ist auch ein idealisierter Lovecraft, so wie wir ihn jetzt wahrnehmen. Man darf auch nicht vergessen, dass er keine so gute Gesundheit hatte. Also ja. Er hat das ja selbst beschrieben auch. Also er hatte überempfindliche Nerven, er litt unter Kopfschmerzen, hatte Herzrhythmusstörungen, alles Mögliche, Verdauungsprobleme und ist immer für eine gewisse Zeit ausgefallen. Also und auch während seiner Kindheit gab es Tage, wo er aus dem Bett nicht herausgekommen ist.
Ja, wo er in diesem Jahr, was wir besprechen, 1898, seinen ersten Fasszusammenbruch hatte, Near Breakdown. Und der zweite folgte gleich darauf im Jahr 1900. Und diese Geschichte der Zusammenbrüche, die sich immer weiter fortsetzt, die ist sehr rätselhaft.
Richtig, auch da ist es eigentlich gar nicht richtig bekannt, was denn nun tatsächlich der Auslöser für diesen Fasszusammenbruch gewesen ist. Die etwas schwächelnde Gesundheit habe ich eben schon erwähnt. Natürlich mag auch, oder ist wahrscheinlich, dass der Tod des Vaters wird nicht völlig spurlos an ihm vorbeigegangen sein. Und dann kommen noch so zwei, drei andere Geschichten dazu. Eine, die ich ganz bemerkenswert finde, ist, Lovecraft hatte von 1897 bis 99 war er dazu verdonnert, von seiner Mutter Geigenunterricht zu nehmen, was ihm wohl nicht wirklich Spaß gemacht hat. Und S.T. Joshi schreibt oder erwähnt das in dem Zusammenhang und ich glaube Sprague de Camp auch, dass auch das oder dass der Arzt letzten Endes, die haben irgendeinen Spezialisten konsultiert und der hat irgendwann auch die Empfehlung gegeben, den Geigenunterricht bleiben zu lassen.
Das ist richtig, aber man muss verstehen, seine Mutter war davon absolut überzeugt, dass er ein Wunderkind ist. Und sie hat es versucht, egal in welcher musischen Form, genau das durchzubringen. Sie hat gesehen, er hat eine Menge geschrieben, er bringt Dinge zur Explosion, alles sehr fein. Und dieses Genie, dieses Wunderkind, was sie haben wollte oder was sie in ihm sah, musste geweckt werden. Also hat sie irgendwann ins musische Fach gewechselt. Und der Geigenunterricht war allerdings so erfolgreich, dass er 1899 ein kleines Konzert gegeben hat. Ich kann nicht wirklich rekonstruieren, in welchem Umfang es war, aber es soll, laut Lovecraft, ein Mozart-Stück gewesen sein. Jetzt ist Joshi ein sehr schlauer und sehr fleißiger Mann und hat herausgefunden, dass Mozart nie ein kleines Soli für die Violine geschrieben hat. Und alles, was er geschrieben hat, war kompliziert genug. Und Joshi rekonstruiert, dass es wahrscheinlich ein Teil aus einem Mozart-Stück gewesen ist, was mit Klavier begleitet wurde. Also da war schon, wahrscheinlich hat man ihn dahin gezwungen oder geprügelt oder gesagt, ich nehme dir deine Bücher weg. Aber ganz so erfolglos war er nicht. Und er hat es später auch manchmal bedauert, dass er nicht weiter Geige spielt oder nicht weiter Geige spielen konnte, weil es ihm möglicherweise einfach nur auf die Nerven ging.
Ja, und das erwähnt zum Beispiel Sprague de Camp. Und das ist ein Aspekt, den ich interessant finde. Und vor dem Hintergrund, was wir wissen über Lovecraft und vor allem, wie er sich Wissen angeeignet hat, das kann ich auch nachvollziehen. Er schreibt zum Beispiel, dass Lovecraft einfach nicht für diese Routine des Übens gemacht gewesen ist, dass er das als tödliche Langeweile empfunden hat. Also Lovecraft war ja jemand, der geistig sehr rege war, der neue Impulse unter Umständen recht zügig aufnehmen konnte. Und ja, der hat aber eben auch nie gelernt, auch durch so einen regelmäßigen Schulbesuch oder durch ein regelmäßiges Universitätsstudium, was es wirklich heißt, sich Lernen mühsam so drauf zu schaffen, durch so eine Routine eben. Er war immer ein absoluter Lustmensch. Er hat immer nach dem Lustprinzip gehandelt. Wenn ihn was interessiert hat, hat er sich reingekniet, gar keine Frage. Aber mag eben sein, dass diese Routine des sturen Auswendiglernens, des Notenbüffels, dass ihm das nicht zugesagt hat.
Das ist durchaus möglich. Das ist ein interessanter Punkt. Er hat ja immer bedauert, dass er nicht einen Highschool-Abschluss gemacht hat. Dazu kommen wir später noch. Und dass ihm es dadurch nicht möglich war, auf die Brown zu gehen, um dort Astronomie zu studieren. Es ist tatsächlich die Frage, ob das überhaupt seins gewesen wäre, ob das sein Ding gewesen wäre, ob er es geschafft hätte, diesen akademischen Alltag, der ja auch teilweise von sturem Pauken reglementiert ist, ob er das hätte durchziehen können. Er wusste viel und er hat ein enzyklopädisches Wissen gehabt, wie seine Freunde immer und immer wieder betonen. Aber er hat, wie du ganz richtig gesagt hast, das Ganze nicht nach System gemacht. Hatte er da für sich ein persönliches Ziel gesehen und anvisiert, dann hat er sich reingekniet bis zum geht nicht mehr. Da konnte ihm kein Experte mehr, möchte man sagen, schon was vormachen. Ja? Aber einfach auch mal was lernen, was völlig unnötig ist in seinen Augen, wo jetzt seine Neigung gar nicht zu hingegeben war, das hat er nie gemacht, das stimmt.
Ja, und was diesen ganzen Bereich betrifft, kann ich immer nur sagen, ich bin total froh, dass alles so gekommen ist, dass alles so gelaufen ist, wie es bei ihm gelaufen ist. Weil wenn es anders gekommen wäre, dann hätten wir jetzt nicht den Lovecraft, über den wir hier sprechen.
Das habe ich auch schon ganz, ganz
oft. Also vor allem das Break the Camp, bei dem steht mehr oder weniger wörtlich, ja, ihm fehlte die väterliche Hand im Haushalt. August Derles schreibt auch sowas in seinen Anmerkungen zu Autobiografie einer Null. Verstehe ich nicht. Wie kann man da das in so einem Brustton der Überzeugung schreiben? Also man kann das realisieren, man kann auch spekulieren, aber letzten Endes, dass Lovecraft die Ausnahmeerscheinung wurde, die er eben dann, wie wir ihn heute kennen, so, das musste halt alles so laufen, wie es gelaufen ist. Und wenn es anders gelaufen wäre, dann wäre er unter Umständen nicht die Ausnahmeerscheinung.
Ganz und gar. Und das ist das sage ich auch immer wieder. Sprague de Camp wird immer wieder vorgeworfen, oder nein, man muss es anders sagen, Sprague de Camp wird immer wieder zu Recht vorgeworfen, dass seine Biografie schulmeisterlich ist. Er zählt die Wörter und zählt vor allen Dingen die Fehler auf, die Lovecraft gemacht hat. So. Aber Lovecraft hat etwas geschaffen. Sprague de Camp, da würde ich mal sagen, außer Conan weitergeschrieben, fällt mir da jetzt nicht viel ein. Das ist natürlich wieder äußerst gemein. Und ich weiß auch schon mindestens einen, der da widersprechen wird. Aber seine Biografie, darüber müssen wir auch noch sprechen. Denn das ist nicht ganz ohne Sprague de Camps Biografie. Aber da kommen wir später zu. Nur stimme ich dem zu. Das ist eine Sache, die ich ganz oft im Zusammenhang mit Gesprächen über Lovecraft oder wenn ich selbst drüber nachdenke, habe, dass es ist so, wie es ist und es wäre kein Lovecraft dabei rausgekommen, wenn alles völlig normal gelaufen wäre. Deswegen ja auch das Zitat von Winston Starrett, wenn ich mich richtig erinnere, der sagte, he was his own most fantastic creation. Er sagt, das ganze Zitat heißt, but to me Lovecraft himself is even more interesting than his stories. He was his own most fantastic creation. Roderick Usher or C. August Dupin, born a century too late. Like his heroes in Poe's gigantic nightmare, he fancied himself as a cadaverous, mysterious figure of the night, a pallid scholarly necrologist, and a cultivated and natural resemblance until it was almost the real thing, although he was his first and last literary cove. Entschuldigung für die Aussprache.
Kein Problem, wir haben es verstanden. Ansonsten
verstanden,
kann man das ja auch durchaus nachlesen nochmal.
Genau, liebe Zuhörer, ihr werdet euch ans Englische gewöhnen müssen. Aber das ist eine Überraschung, die kommt später. Die kommt noch einiges später. Ja, was ich damit sagen will, ist, das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Er ist ein Stilist. Er ist, das hat Kenneth Fake Jr. mal gesagt, möglicherweise auch nur ein Poseur gewesen, aber ein Perfekter. In seinen Briefen entdeckt man immer wieder, dass er den Ton des Gegenübers trifft, nachahmt und übertreibt. Er ist ein Schauspieler, er ist ein großartiger Mensch, sich darauf einzulassen, wie der andere drauf ist. Und das ist nicht der gekrümmte, buchstaubatmende Einsiedler, das ist ein pfiffiger Kerl. Diese Entwicklung war notwendig. Das kann man nicht anders herbeiführen. Wenn man sich die wirklich außergewöhnlichen, die wirklich großen Schriftsteller, die Eigenständiges geschaffen haben, anguckt. Teilweise ein Charakter schlimmer als der andere. Aber die hatten alle so eine Kindheit, so ein Leben. Sonst wäre dabei nichts rausgekommen.
Absolut, absolut. Und es spricht ja auch alles für diese These, dass dein Lieblingsbuch, wie du eben erwähnt hast, Der Einsiedler von Providence ist. Das ist ja nun, da kommt ja keine einzige Story von Lovecraft drin vor. Und es geht da auch, es geht in dem Buch auch gar nicht um sein Werk, sondern wirklich ausschließlich um sein Leben. Und es ist bezeichnend, dass ausgerechnet das eins deiner Lieblingsbücher aus dieser ganzen Surkamp-Reihe ist. Meins wäre zwar eher H.P. Lovecrafts Kosmisches Grauen, was sich halt mehr mit dem Werk beschäftigt und weniger mit der Biografie. Aber ja, ist okay. Nur wie gesagt, auch da muss man sagen, Hut ab, Suhrkamp, dass ihr schon so in frühen Jahren, dass ihr zeitgleich mit den Werken Lovecrafts, dass der Verlag auch schon sich der biografischen Details angenommen hat und da wirklich vorbildliche Arbeit und Übersetzungsarbeit geleistet hat.
Also ich weiß leider nicht mehr, von wem das Zitat stammt. Bitte selber googeln, dann das ist die Hausaufgabe für das nächste Mal, liebe Hörer. Aber es gab jemanden, der angesichts der neuer Komponisten, das muss ein Zitat aus den vielleicht 30er, 40er Jahren gewesen sein, gesagt hat, Hut ab, meine Herren, ein Genie. Daraufhin sagte ein anderer Kritiker, Hut aufbehalten, es könnte ein Scharlatan sein. Ich sage zu Suhrkamp, Hut aufbehalten, denn ein Siedler von Providence ist nie wieder aufgelegt worden. Und das geht nicht, meine Damen und Herren. Wir lieben Suhrkamp, ja schon, aber...
Stimmt, das Buch haben die nicht wieder aufgelegt, während sie die ganzen anderen Erzählungen, die kommen ja dauernd neue, immer wieder in neuen Ausgaben raus, ne?
Ja, auch ein Thema für eine einzelne Sendung, würde ich fast sagen, Übersetzungen und Werkausgaben. Das ist nämlich eine himmelschreiende Katastrophe, was einem da geboten wird. Und mal sehen, wen wir haben, der uns darüber etwas näher informieren kann.
Okay.
Ja, da sind noch einige Überraschungen, die wir hier zu präsentieren haben. Aber Sendezeit ist schon wieder vorbei. Wir wollten eigentlich heute noch mit Lovecraft zur Schule gehen. Es sei erwähnt, dass er ein begeisterter Radfahrer war. Auch ungewöhnlich für den angeblich unsportlichen älteren Gentleman. Aber das erwähnen wir beim nächsten Mal. Wir erwähnen das leidige Thema Schule und hoffen, dass wir auf eins der wichtigen wissenschaftlichen Themen bei Lovecraft zu sprechen kommen, nämlich die Astronomie. Insofern bleibt uns gewogen und es ist nicht tot, das ewig liegt.
Bis dass die Zeit den Tod besiegt.
Das war's von uns und bis demnächst.
Bis demnächst auch von mir, wenn es wieder hier heißt, auf arkhaminsiders.com, Lovecraft und alles, was dazugehört. Macht's gut, ciao.
Ciao.